ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Mein Name ist Nick und ich spreche heute mit Alex vor allem oder nur über das Thema physische Sicherheit. Denn da gibt es jetzt auch in der neuen Version der ISO-Norm nochmal ein, zwei Punkte, die verändert wurden, die neu zugefügt wurden. Und wir wollten uns mal darüber austauschen und vielleicht Erfahrungsschätze ein bisschen vergleichen, was wir jetzt miterlebt haben oder was wir mindestens bei Kunden mal sehen wollen würden, wenn wir denn vor Ort wären.
Oder auch gesehen haben. Manchmal, nicht?
Oder leider auch mal gesehen haben. Das stimmt, genau. Aber ich würde jetzt gar nicht groß drumherum schippern wollen, sondern ich würde direkt einsteigen wollen, dass wir uns quasi die Normpunkte mal hier gemeinsam angucken und versuchen, dafür ein Feeling zu entwickeln, um auch den Hörern beizubiegen, was denn vor allem zu beachten ist, wenn man die physische Sicherheit normkonform umsetzen möchte.
Ja, im primären Bereich geht es ja um die Sicherung von Büros, Räumlichkeiten, Einrichtungen, also alles um die Umschließung von Unternehmenswerten, von Informationswerten, die wir hier betrachten müssen und sie auch physisch zu schützen. Dafür haben wir ja das Normkapitel 7 in der ISO-Norm, dessen wir uns jetzt auch für in Vorbereitung des Podcasts bedient haben, um einfach mal die Anforderungen der Norm im Detail, soweit wir es hier können, auch mal zu beleuchten und einige Punkte mal detaillierter zu besprechen. Und wir haben uns als erstes mit dem physischen Sicherheitsperimeter als solches befasst. Wo kann das überall landen? Das fängt bei größeren oder bei sensiblen Unternehmen weit ab, fernab der Büros an, nämlich vielleicht sogar am Zaun, sogar am Geländezaun. Und dieser Zaun sollte natürlich möglichst unüberwindbar sein und auch gegen Marder, aber auch gegen Menschen, die primär natürlich den Zaun überwinden wollen, geschützt sein und auch ein Durchdringen von Zäunen verhindert werden und alarmiert werden, so dass ich dann auch mitbekomme, wenn hier unberechtigter Zutritt erfolgt. Ja, und dasselbe trifft dann auch auf Gebäude, Außenhaut oder auch im Gebäude natürlich auf Räumlichkeiten zu, die hier voneinander abgetrennt werden müssen, je nach Schutzbedarf, wenn sich in einem Raum mehr schützenswerte Inhalte oder Assets befinden, muss ich hier mehr Fokus drauf legen und einen besonderen Schutzgrad herleiten, Mauerstärke, Bunker vielleicht sogar in Betracht ziehen, um Informationswerte zu schützen. Und das aber alles in Abhängigkeit vom Informationswert, der dort drin auch verwahrt und sichergestellt werden muss. Grundsätzlich, wenn ich schon die Perimeter betrachte und definiert habe, gilt es zu betrachten, wer hat nun berechtigt Zutritt zu diesem Gebäude und zum Gelände. Darüber muss ich mir Gedanken machen, diesen Zutritt steuern, angemessen steuern und schützen, kontrollieren. Manche Firmen bedienen sich dabei einen Pförtner, eines Empfangsdienstes, einer ständig besetzten Stelle, die den Zutritt kontrolliert, die Mitarbeiter bei Ausweise ausstellt, die nicht Mitarbeiterausweise, das ist so ein Quatsch, die sollten ja schon längst vorhanden sein. Ich meine natürlich die Besucherausweise, die ausgestellt werden, um auch nachzuweisen, wer gehört zum Unternehmen und wer nicht. Ja, und das betrifft auch das Thema Anlieferbereiche zum Beispiel. Der ist in der Regel oder oft auch vielleicht vernachlässigt. Der ist da. Lieferanten kommen an, können Waren hinlegen, haben aber vielleicht dadurch auch Zutritt zum Unternehmen, der nicht permanent überwacht ist. Von hinten halt, nicht? Das sollte man im Blick behalten.
Aber auch hier gibt natürlich jetzt wieder kein richtig und falsch in dem klassischen Sinne. Ich denke jetzt quasi an den Pförtner, der dann ja quasi in den Zaun eingelassen ist und schon mal so eine Vorhaut quasi bildet vor dem eigentlichen Bürogebäude. Und dann kann man quasi in die Umfriedung das Pförtnerhäuschen einbauen. Und vielleicht kann man da auch einen Versandbereich oder einen Anlieferungsbereich irgendwie platzieren, dass die Lieferanten und Paketboten vielleicht gar nicht ins Bürogebäude selbst rein müssen, sondern ja, nur die erste Schicht der Zwiebel sozusagen abhellen können, wenn sie denn über den Burggraben kommen, den man natürlich aufgespannt hat, um sein Gebäude zu schützen, das ist richtig.
Praktikabel und angemessen, nicht?
Genau, es muss passen für einen. Und deswegen würde ich sagen, Burggraben ist auf jeden Fall praktikabel und angemessen.
Okay.
Wenn man dann aber in den Bereich der Arbeit in der Sicherheitszone selber schaut, dann gibt es da nochmal andere Anforderungen. Sicherheitszonen sollte man natürlich auch definieren. Das heißt, wir haben das gerade schon mal angesprochen, wir haben vielleicht einen Außenbereich von einem Gebäude, ein öffentlicher Bereich, ein Parkplatz oder ähnliches. Das könnte vielleicht die Zone 0 sein. Dann geht man einen Schritt weiter und befindet sich im umfriedeten Bereich. Das heißt, man hat den Zaun schon mal mit dem Pförtnerhäuschen geknackt und ist dann in der ersten Zone und kann dann in die Lobby ins Gebäude hineingehen, was dann vielleicht die Zone 2 darstellt. Und da gibt es vielleicht noch einen Sicherheitsbereich, wo ja die meistens die Arbeiten an den informationsverarbeitenden Assets stattfinden oder die Informationsverarbeitung selbst. Das ist dann natürlich immer die Frage des Geltungsbereiches. Und
ich habe da eine Zwischenfrage. Hast du so eine gewöhnliche Anzahl von verschiedenen Sicherheitsbereichen, die du definierst? Gibt es da 10, 20 oder 2?
Ja, wie gesagt, also es muss natürlich immer angemessen sein, aber ich würde sagen, ich habe es noch nie mit mehr als 4 Zonen
wäre auch mein Bauchgefühl
erleben
gewesen,
können.
Ne? Maximal 5, wenn überhaupt, aber ja. 3 bis 5, so ist wahrscheinlich ein gängiges Maß dafür.
Und da muss man schon überlegen, ob man überhaupt nochmal die Zone 0 definiert, die quasi keinen Schutz erfährt, weil es öffentlicher Raum ist. Und um einfach nur die Grenze aufzuzeigen, okay, hier endet das, was ich als Unternehmen kontrollieren kann, ist die Frage, ob man da Zone 0 mit reinnimmt oder eben nicht. Und dann verändert sich auch die Gesamtanzahl, klar. Aber ich würde jetzt nochmal auf die höchste Schutzzone gucken wollen, nämlich den Sicherheitsbereich. Und ja, da stellt sich natürlich auch immer die Frage, erkennen die Mitarbeiter das überhaupt, wenn sie denn für das Unternehmen tätig sind? Also gibt es da irgendwelche Gepflogenheiten, dass die Tür immer verschlossen sein muss? Oder ist das mit einer roten Linie auf dem Boden gekennzeichnet, dass es dann heißt, ab hier wird's brenzlig, du brauchst Geleitschutz, du brauchst eine Zulassung, du brauchst eine besondere Berechtigung oder ähnliches? Oder gibt es da eine geschlossene Tür, sodass man wirklich sagen kann, okay, wir haben das nicht nur definiert, sondern es wird auch im Alltag umgesetzt.
Gelebt.
Genau, wird von den Mitarbeitern anerkannt und kann auch intuitiv anerkannt werden. Und das ist dann so ein bisschen die Fragestellung. Das Gleiche würde man natürlich dann auch noch wieder mit Besuchern auch durchspielen müssen. Das heißt, im besten Fall hat man definiert, wie man mit Besuchern in diesen Zonen umgeht, dass sie vielleicht dort nur rein dürfen, wenn sie einen Besucherausweis haben oder wenn sie persönlich begleitet werden. Oder vielleicht dürfen sie da auch gar nicht rein, weil man kontrollieren möchte, dass niemand Foto- oder Videoaufnahmen unberechtigterweise macht oder Dinge entwendet. Also da gibt es viele Ausgestaltungen und die Norm sagt natürlich immer wieder, betrachte alles sorgsam. Das heißt, wer darf rein, wie darf er rein, wie lange darf er rein, wer stellt die Berechtigungen aus? Und das sind eben die Themen, die man auch in diesem Bereich der Norm dann nochmal adressieren sollte.
Bei Foto erinnere ich mich so ein bisschen an den Schutz von Prototypen, wo ich natürlich besonders darauf achten muss, um hier insbesondere im Automobilsektor zum Beispiel nochmal besonders darauf Wert zu legen, dass dort keine Informationen aus diesen Sicherheitsbereichen unberechtigt nach außen gelangt.
Richtig, richtig. Und ich hatte dann auch noch das Thema mit den Schließkreisen im Kopf. Ich ist immer das klassische Beispiel von dem Praktikanten, der die verschiedenen Bereiche oder dem Azubi, der die verschiedenen Bereiche in der Organisation durchläuft und dann mal im Empfang ist und in der Administration und dann irgendwann ist er doch im Sicherheitsbereich und dann geht er ans Marketing und es wird aber vergessen, diese Berechtigung, wenn man eine Zutrittsberechtigung physisch dann für den Raum erhält oder diesen Sicherheitsbereich, die dann wieder zu entwenden, weil ne, das ist natürlich das Thema, was sich da dran knüpft, das Change Management, es muss auch weiter betrieben werden, es geht nicht nur darum, die Berechtigung zu erteilen und dann nach mir die Sinnflut, sondern es geht darum, das irgendwie zu terminieren und dann auch wieder zu managen. Menschen, wenn diese Person aus dem Kreis ausscheidet, dass sie dann nicht mehr quasi unberechtigt in diesen Sicherheitsbereich rein dürfte. Und da kann es auch dazu gehören, dass jeder Mitarbeiter in dem Sicherheitsbereich weiß, ich bin in einem Sicherheitsbereich, ich sitze hinter einer geschlossenen Tür und wenn diese Person hier wieder auftaucht, weiß ich, dass sie hier eigentlich nicht hingehört und verhalte mich dann entsprechend. Ja, das gehört auch dazu.
Ich hatte letztens eine Putzkraft oder eine Reinigungskraft, die spontan vorbeilief, die ich nicht zuordnen konnte. Und wir haben uns gefragt, gehört sie überhaupt zum Unternehmen? Ist sie beauftragt? Sollte man solche Personen auch mit Besucherausweisen ausstatten, um einfach kenntlich zu machen, diese Person hat hier eine Berechtigung zu arbeiten, auch wenn sie kein Mitarbeiter ist, nicht wahr?
Und das ist auch eine Marschroute, die ich persönlich immer vorschlagen würde, fragen schadet nichts. Also in dem Augenblick lieber einmal Bescheid sagen oder nachfragen, bevor es dann vielleicht zu spät ist. Und das ist im Prinzip das, was wir ja alle irgendwo verfolgen möchten hier. Auch die Umgebung kann eine Bedrohung darstellen für ja meinen physischen Schutzraum, den ich da aufgestellt habe, für das Gebäude, für einzelne Assets, die ich daran verwalte. Aber das sind tatsächlich eher so Themen, die man sich natürlich zu Beginn überlegen sollte. Das heißt, okay, wo stelle ich meinen Bürostandort auf? Welche Örtlichkeit suche ich mir heraus? Bin ich mir bewusst, dass ich da vielleicht neben einem ja zu Überschwemmungen tendierenden Fluss oder sowas mein Bürogebäude aussuche und dann vielleicht noch die Serverräume in den Keller stelle, ne? Das sind alles so Überlegungen, die man sich dann einmalig am besten macht und dann hoffentlich auch nie wieder muss. Sollte es dann doch zu einem Standortwechsel kommen, kann das natürlich auch nochmal wieder zu einem besonderen Planungsfaktor werden, ne? Wenn man vielleicht vorher noch keine Anforderung hatte, ein ISMS zu betreiben und dann irgendwann in die Richtung der Zertifizierung geht, dann könnte es natürlich auch sich irgendwann ergeben, dass man den Standort wechselt und dann diese Anforderung wirklich sauber neu bedienen kann und dann sagen kann, jetzt suchen wir uns einen Standort raus, wo wir von der umgebungsbedingten Gefährdung keine Bauchschmerzen haben. Also das ISMS kann auch da wieder die Wirkung entfalten.
Das kann ich aber nicht einfach kopieren, das muss ich auch für den neuen Standort auch jeweils wieder neu betrachten und bewerten, nicht?
Richtig, ganz genau.
Okay. Wenn wir schon von Standorten reden und der Sicherheit in Gebäuden, in Anlagen, ist natürlich die Überwachung des Durchtritts durch Sicherheitszonen ein relevantes Thema. Und hier spielt natürlich das Thema Alarmanlage oder Videoüberwachung ein relevantes Thema, eine relevante Aufgabe. Und klar, man kann vieles aufzeichnen, man kann alles mitschneiden. Solange es aber nur aufgezeichnet wird, ist es vielleicht ein Nachweismittel, aber kein Alarmierungsmittel. Das heißt, wir müssen eigentlich kontinuierlich sicherstellen, dass diese Sicherheitsbereiche auch durch diese Alarmierungsmittel geschützt werden und das nicht nur einmal, sondern kontinuierlich, soweit sie denn erforderlich sind. Das ist ja abhängig vom Schutzgrad der jeweiligen Bereiche, nicht? Und es ist entscheidend, ist das Mittel zur Überwachung angemessen. Also wie gesagt, nicht zwangsläufig Kameras sind immer so entscheidend. Es können auch andere Alarmierungsmittel sein, aber diese sollten permanent zur Verfügung stehen, um die Bereiche auch schützen zu können.
Das war ja, glaube ich, der neue Normpunkt, den du da angesprochen hast.
Genau.
Auf den einschlägigen Portalen sieht man das immer so, ne? Jetzt kommen die neuen Controls und da gehört die Standortüberwachung oder die stetige physische Überwachung, heißt es, glaube ich, in der Norm. Kommen da jetzt zum Tragen und dann sieht man immer diese großen aufgerissenen Bilder mit die Kamera, die auf den Mitarbeiter zeigt und so. Deswegen hattest du gerade gesagt, es muss gar nicht immer die Kamera sein. Also es gibt auch andere Lösungen. Du hast gesagt, angemessen, es kann auch sein, dass es einen Türkontakt gibt oder ähnliches, wo dann sichergestellt werden muss, dass der Sicherheitsbereich vielleicht geschützt ist und die Tür geschlossen ist. Oder eben andere Bewegungsmelder werden da auch von der Norm zitiert. Also es muss nicht die Kamera sein für all die Datenschützer und Datenschutzinteressierten, die da draußen jetzt die Ohren aufgestellt haben.
Auch andere Mittel sind hier gangbar, genau.
Genau. Eine weitere Tatsache, die auch bei der physischen Sicherheit im Informationsschutz relevant ist, ist natürlich die Tatsache, dass wir immer mehr in die Richtung von Shared Desks in Unternehmen gehen, in Organisationen, die sagen, wir haben leider nicht mehr genug Platz für alle Mitarbeiter, wir müssen gucken, der eine arbeitet aus dem Homeoffice, der nächste ist dann mal eher vor Ort, dann müsst ihr euch die Büros halt teilen oder die Arbeitstische.
Macht auch Sinn.
Genau, das ist auch ein Punkt, der dann wieder von der Norm aufgegriffen wird an der Stelle. Das geht unter den Schlagworten Clean Desk und Clear Screen dann auch an der Stelle. Das gehört ja auch dazu, so ein bisschen digitale Hygiene. Digitale Hygiene, wenn ich jetzt im Büro bin oder auch zu Hause, ist natürlich der Klassiker. Ich schütze das, was ich auf meinem informationsverarbeitenden Gerät habe, auf meinem Laptop. Das schütze ich, wenn ich aufstehe, ob ich im Büro bin oder im Homeoffice im besten Fall, indem ich einfach die Windows-Taste L betätige und dann ist der Bildschirm gesperrt oder ich klappe ihn zu oder ähnliches. Ne? Ich muss auf jeden Fall irgendwie erwirken, dass niemand da einfach im Vorbeigehen sich an meinem Laptop zu schaffen machen könnte oder ähnliches. Das gilt natürlich auch für Desktops oder verbaute Arbeitsstationen, gar keine Frage. Ich finde, das ist immer noch die einfachste, aber gleichermaßen auch wichtigste Stelle für den Informationsschutz. Also
die einfachste vor allen Dingen eben,
sagst du es. Ja, die einfachste und die sollte am meisten mit offenen Händen empfangen werden von den Mitarbeitern, weil das tut wirklich nicht weh. So. Und wenn es dann doch mal schief geht, wenn man dann irgendwie sieht, dass der Kollege zur Kaffeemaschine gegangen ist, ohne das zu sperren, ja, dann kann man vielleicht mal in seinem Namen zum Frühstück einladen oder ähnliches. Schreibt mal eine Mail an intern, hey, ich gebe Kuchen aus, ich habe vergessen, Windows L zu drücken. Jetzt wisst ihr Bescheid.
Genau, also ein beliebtes Thema bei uns im Unternehmen, immer den Blick auf den Desktop des anderen, hat er jetzt gesperrt oder nicht.
Ja.
Und man gewöhnt sich aber sehr schnell dran, also sobald man den Arbeitsplatz verlässt. Und ich muss sagen, sogar im Homeoffice, wenn ich meinen Büro verlasse, ich sperre den Bildschirm. Hört sich komisch an, aber man gewöhnt sich dran.
Man muss natürlich immer aufpassen, dass das nicht so ein bisschen belehrend rüberkommt. Und das ist auch so eine Berufskrankheit, ne? Also ich glaube, da guckt jeder anders drauf. Ich kann mir vorstellen, dass Kollegen und Kolleginnen aus dem Controlling oder bei den Finanzen oder Personalangelegenheiten, die haben das auch mehr drin. Ich will jetzt keine in die Pfanne hauen oder sowas, aber es gibt bestimmt Organisationseinheiten, die dann da ein bisschen fluider sind und sagen, ah, mein Gott, ich stehe jetzt eben kurz auf. Und da muss man auch gucken, dass man da den richtigen Ton trifft. Ne? Deswegen nicht immer zum Frühstück einladen, sondern ab und zu auch nochmal vielleicht an der Kaffeemaschine hinterhergehen und sagen, ja komm, nächstes Mal machst du den vielleicht nochmal zu.
Ein netter Hinweis ist immer gut gemeint.
Genau.
Ja, wenn wir schon über diese Desktops und Laptops reden, muss ich mir natürlich Gedanken machen, wo kann ich die überhaupt betreiben, in welcher Umgebung. Und sowohl für Kleingeräte als auch für Servergeräte. Entgleichen sollte ich natürlich auch die Umgebung näher beleuchten und hier Parameter wie Staub, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Klimatisierung alles im Auge behalten, um eine geeignete Umgebung für die Geräte sicherzustellen, um letztlich die Verfügbarkeit zu gewährleisten. Das ist mit natürlich eins unserer Hauptziele in der Informationssicherheit, dass wir nicht nur Informationen schützen, sondern sie auch verfügbar halten.
Und auch da wieder als Ansatz oder als Nachtrag ein Klassiker aus der erlebten Wirklichkeit. Betriebsmittel können ja auch Putzmittel sein oder, weiß ich nicht, mal ein Kehrblech oder sowas. Ne? Und auch die wurden schon mal in Serverräumen oder Rechenzentrumsräumen aufbewahrt, dass man dann irgendwie kurzflächig oder kurzfristig Lagerfläche gebraucht hat und dann gesagt hat, stellen wir doch mal eben unsere Betriebsmittel in den Serverraum. Das ist natürlich wieder was, was ich dann gegenüber meinem Zonenkonzept irgendwie spiegeln muss und muss dann sagen, okay, ist das jetzt wirklich sinnvoll, ist es angemessen, dass ich meine Putzmittel in diesem und jedem Raum aufbewahre? Und ne, es gibt Negativbeispiele, aber ich möchte nicht drauf weiter eingehen.
Ich glaube, die meisten haben das auch mit auf dem Schirm, aber Klassiker, diese Putzmittel, gebe ich dir recht, die findet man immer wieder überall. Wir sind halt auch rein nicht ausgebildet, nicht wahr?
Genau. Wenn gewisse informationsverarbeitende Assets oder ja besser gesagt Laptops oder Smartphones oder Handhelds, Tablets diesen geschützten Bereich verlassen, wenn wir jetzt sagen, wir gehen mit unserem Laptop nach Hause oder wir gehen zum Kunden oder zum Partner, zum Lieferanten, haben da eine Aufgabe zu tun und müssen diesen geschützten Raum verlassen, dann haben wir natürlich auch nochmal das Problem, dass wir diese Laptops, Endgeräte natürlich irgendwie auch schützen müssen. Und da kommt uns, finde ich, so ein bisschen die Cloud oder der Technologiewandel, wenn man das noch so nennen darf, kommt uns da entgegen und man kann sagen, dass die meisten Dinge tatsächlich in der Cloud sind und die Geräte logischerweise dann so ein bisschen dumm werden. Also wenn ich jetzt mein Gerät verlieren würde, dann habe ich das im besten Fall geschlossen vorher oder runtergefahren oder geschützt mit meinem PIN-Code oder ähnliches, sodass dann nicht jeder ran kann. Und dann habe ich natürlich auch damit eine gewisse Sicherheit festgestellt, dass wenn dieses Gerät nicht in diesem
geschützten Bereich,
physischen Kokon ist, in diesem geschützten Bereich fungiert und da vielleicht irgendwo entwendet wird oder sowas, dann in der U-Bahn oder auf irgendeinem Nachhauseweg, dann kann ich trotzdem sicher wissen, dass meine Informationen darauf nicht einsehbar sind, vorausgesetzt, ich habe ein MDM im Einsatz, dass ich vielleicht fernlöschen kann oder eine Fernadministration vornehmen kann. Das ist natürlich wieder ein anderes Kontroll oder ein anderes Kapitel, Thema für den nächsten Podcast. Aber da kommt uns die Cloud da an der Stelle so ein bisschen entgegen. Und anderweitig, wenn ich das nicht habe, muss ich natürlich sicherstellen, dass die Geräte auch außerhalb dieses physischen Sicherheitsbereichs irgendwie geschützt sind. So, und dann muss ich natürlich andere Maßnahmen ergreifen. Und wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich muss mir vor allem dann Gedanken machen, wenn ich Speichermedien irgendwie transportieren muss. Das heißt, ich muss vielleicht mal als Rechenzentrumsdienstleister Kundendaten umziehen oder sowas, wenn das jetzt nicht digital gehen sollte. Dann muss ich ganz altmodisch irgendwelche Bandsicherungen rausnehmen oder ich bringe einmal im Jahr mein ganzes Backup zur Bank. Dann muss ich diesen Transport ja irgendwie auch sichern.
Ja.
Und im besten Fall mache ich das nicht in einer Nacht- und Nebelaktion auf der Rückbank vom umgeklappten Kombi und schmeiße da meine DBs rein und meine Datenbankserver und ziehe die um, sondern ja, Tipp, es gibt da auch zertifizierte Dienstleister, die diesen Transport übernehmen würden, wo ich dann sagen kann, okay, ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen übergeben und kann aber sicher sein, dass dieser Transportdienstleister das sicher für mich vollbringt, weil ja, wir malen das Szenario weiter aus. Ich fahre mit meinem Auto durch die Gegend, habe eine Panne, bleib liegen, ja, muss abgeschleppt werden. Das Auto steht auf dem Autohof 3 Tage, 3 Nächte lang. Wir machen das an der
Stelle. Wenn man nicht zu Ende diskutiert. Genau. Da kann man sich die wildesten Szenarien denken, definitiv. Wenn wir schon an wilde Szenarien denken, wir müssen nicht mal den Teufel an die Wand malen. Ich sag mal, der normale Betrieb muss auch durch die reguläre Versorgungseinrichtung gesichert werden. Das ist natürlich die Klimatisierung im Serverräumen, das ist die allgemeine Betriebsumgebung, die Stromversorgung. Und gerade beim Thema Stromversorgung haben wir ja manchmal, um auch in einem entsprechenden Ausfall von Versorgungsnetzen entgegenzuwirken, Ersatzstromversorgung, Dieselgeneratoren, USV-Anlagen oder dergleichen. Und auch hier muss ich mir Gedanken machen, nicht nur im Ausfallfall, sondern auch im normalen Betriebsfall. Wie schütze ich diese unterstützenden Versorgungseinrichtungen auch im laufenden Betrieb, um genau ihre Dienstleistung weiterhin verbringen zu lassen. Das heißt, ich sollte natürlich solche Sachen nicht dorthin stellen, wo jeder andere rankommen kann und sie außer Betrieb nehmen kann. Natürlich unbewusst oder ungewollt.
Ja.
Und sie müssen dort platziert werden, wo sie hier entsprechend auch geschützt betrieben werden können. Nicht nur die Haupttechnik, sondern auch diese unterstützenden Komponenten und Infrastruktur dabei. Genau.
Ja, und das kann Etagen-Switch sein oder irgendwas, der in der Besenkammer abgestellt wird oder sowas. Also auch da schon wieder viele Negativbeispiele gesehen. Aber klassischerweise sind diese Komponenten natürlich immer irgendwo meinetwegen im Keller oder in besonderen Ausnahmefällen auf dem Dach irgendwo untergebracht.
Genau.
Und ja, da stellt sich dann oftmals nicht so sehr die Frage, wer kommt da hin, aber jetzt bei so Etagen-Switchen und so, da habe ich auch schon ein paar merkwürdige Sachen mal auditieren müssen. Aber gut, man muss ja irgendwo auch dazulernen dürfen, ne?
Außerdem wachsen Unternehmen und diese Infrastrukturen, die werden oft erst nachträglich installiert und dann wird dort der Platz genutzt, der zur Verfügung steht. Und dann vielleicht nicht genau dieser Perimeterschutz, die Sicherheitszone beachtet, welche Komponenten wo wirklich geeignet unterzubringen sind.
Richtig.
Ja, und wenn wir schon über die Unterbringung sprechen, dann ist das natürlich auch die Sicherheit in der Verkabelung. Verkabelung habe ich so ein ganz Bilder im Kopf, die mir fliegende Kabel durch Büroräume vom Laptop zum Bildschirm, das ist vielleicht das Harmloseste. Wenn ich aber in Serverräumen Netzwerkfarben quer durch die Netzwerkschränke sehe, von einem Schrank zum anderen, weil es gerade mal notwendig ist, das kann man nicht mehr als sichere Verkabelung gewährleisten, sondern das ist halt funktional, aber keine sichere Komponente. Und genauso verhält es sich auch mit der Stromversorgung. Sicherlich das Notebook, das schließe ich an meine Steckdose an, die ich hier neben mir habe. Aber Serverschränke zum Beispiel sollte ich nicht an einer normalen Haushaltssteckdose mitbetreiben. Dafür ist eine feste Verkabelung doch eher angezeigt, um das auch sicherzustellen, dass dort keine Unterbrechung durch die Reinigungskraft, die eben mal den Staubsauger betreiben muss, erfolgt.
Okay.
Nicht?
Okay.
Ja.
Aber in dem Fall habe ich auch nochmal, würde ich drauf eingehen, was die Norm da auch nochmal sagt. Also die hält sich da natürlich wieder relativ kurz, ja, und sagt, die Verkabelung muss vor Abhören, muss vor einer Störung und muss vor Beschädigung geschützt sein. So. Und eine Störung kann es auch sein, ja, wenn ich nicht mehr weiß, welches Kabel in meinem Patchfeld wohin geht, wenn,
genau,
ich das nicht beschriftet habe. Oder ich muss auch Sicherheit in der Verkabelung haben, einfach ich weiß, wo was hingeht, nicht sicher im Sinne von, dass es nicht kaputt geht. Ne? Das wäre der nächste Punkt, Beschädigung. Wenn ich da wilden Kabelwuchs habe hinter meinem vergitterten Serverschrank, ist es ja oftmals der Fall, dass Kabel irgendwie aufeinander eingeklemmt werden, ja, oder die ziehen irgendwo dran und dann. Also auch da gibt es wieder genug Schreckensbilder, die dann in den einschlägigen Foren dann immer genannt werden, ob es jetzt Heise oder Golem ist oder sonst wo man dann die Bilder sieht von den Patchschränken, die aus allen Nähten platzen, weil man nicht mehr erkennt, wo was hingeht. So muss es natürlich nicht aussehen und so habe ich es auch noch nicht gesehen, aber mitdenken oder beziehungsweise direkt dann von vornherein darauf achten, das hilft dann schon ungemein. Wenn das dann weiter wächst, dann hat man da ein bisschen mehr Handhabe, anstatt zu sagen, ich mache jetzt im Nachhinein alles mal sicher.
Ich finde, das ist so einfach, wenn du in so einen Schrank reinschaust, ist eine gewisse Ordnung erkennbar schon von vornherein. Ja. Da kannst du schon davon ausgehen oder erstmal vermuten, dass dort auch eine strukturierte Vorgehensweise auch in der Dokumentation möglicherweise vorliegt. Und das ist immer ein sehr positives Zeichen, wenn man Richtig. Sich so einen Schrank anguckt und sagt, da hat sich jemand vorher Gedanken gemacht und nicht erst gesteckt und dann vielleicht dokumentiert. Hoffentlich. Davon kann man ausgehen, dass das selten dann der Fall war. Ja, wenn wir dann in so einen Schrank mal reinschauen, dann sind dort ja auch Betriebsmittel verbaut, ob nun beim Server die unterbrechungsfreie Stromversorgung, die hier oft mit in den Rackschränken auch montiert sein kann oder auch Standalone oder in anderen Bereichen. Aber gerade USV ist von mir auch immer ein gern geprüftes Thema, denn wir alle wissen, die USVs arbeiten mit Akkus und diese Akkus altern und ich sag mal nach spätestens 5 Jahren ist so ein Akku einfach an seinem Lebensalter angegangen. Und hier gilt es auch, regelmäßige Wartungszyklen auch zu etablieren, zu überprüfen, dass diese Komponenten im regelmäßigen Betrieb auch funktional sind. Bei aktiven Komponenten kann man auch mal den Staubsauger zur Not mal bemühen und mal regelmäßig einen Blick drauf werfen und begehen. Es gibt Räumlichkeiten, die erfordern das aufgrund ihrer Natur. Ich hatte vorhin ja die Umgebungsparameter angesprochen und nicht jedes Gerät ist für jede Umgebung auch geeignet, um sie dauerhaft dort zu betreiben. Klar. Da ist zumindest eine regelmäßige Wartung auch zu empfehlen oder auch notwendig. Ja, und Wartung könnte man betreiben mit Geräten, die nicht mehr benutzt werden, wenn sie nämlich außer Betrieb genommen werden, Datenträger. Die letzte Wartung eines Datenträgers ist die Löschung, die kontrollierte Löschung.
Ja.
Das ist natürlich keine Wartung, aber Betriebsmittel oder die sichere Entsorgung von Betriebsmitteln ist eine Anforderung der Norm, um hier die benutzten Informationswerte oder die Informationswerte auf diesen benutzten Geräten natürlich sicherzustellen, dass sie nicht in unberechtigten Zugriff gelangen. Und wenn Hardware zum Beispiel jetzt vielleicht ein zweites Leben modernerweise auch erlangt, das ist ja auch nicht ungewöhnlich, dann kann ich nur empfehlen, den Schutzbedarf, der vorher an das Gerät gerichtet war, auch natürlich im Nachgang weiterzutragen. Mhm. Ich möchte also nicht das Geschäftsführer-Notebook dann dem Azubi künftig in die Hand geben, auch wenn ich vorher natürlich ordnungsgemäß die Festplatte gelöscht habe oder im besten Fall sogar ausgetauscht habe. Aber es sind die Kleinigkeiten, wo man dann mal gerne darauf achtet und vielleicht auch mal aktiv darauf eingeht, wie geht ihr mit euren Komponenten um? Wechsle ich das nach Bedarf. Und wenn ich Datenträger entsorge, kann ich zwar, früher konnten wir Festplatten mechanisch ganz gut entsorgen, heute haben wir digitale Datenträger, Speichermedien, SSDs und dergleichen. Die haben einfach andere Anforderungen an die Löschung. Die kann ich nicht mehr vielleicht auch nicht mehr überschreiben, sondern oder auch elektromagnetisch löschen. Hier muss ich spezielle Entsorgungsunternehmen vielleicht auch mit beiziehen, die sich darum kümmern und mir zertifiziert bescheinigen, dass diese Datenträger auch ordnungsgemäß entsorgt wurden.
Auch das kann ich mir ja einkaufen. Also das ist ja auch völlig machbar. Aber bevor ich die dann entsorge, kann ich die schon alle gesammelt im Serverraum einlagern, oder? Das geht doch.
Das kannst du sicherlich über einen gewissen Zeitraum machen, aber der Prozess bis dahin sollte schon bestimmt sein.
Okay.
Die 1, 2 Platten, die 3, 4, 5 Platten, darüber kann man gerne reden. Wenn ich aber Kisten voller Festplatten sehe, dann weiß ich, der Entsorgungsprozess ist irgendwo hängen geblieben.
Ja, okay, gut.
Ja. So schnell kann es gehen. Ich glaube, wir sind schon wieder am Ende unserer kleinen Folge angelangt.
Ja, wir wollten ja nur einen kleinen Überblick geben über das Thema Physik, was sich dann jetzt quasi in dem Normpunkt 7 da jetzt versteckt, in der neuen Schreibweise der Controls in der 27001. Und das war so ein Abriss über die Themen, die da eben drin stecken.
Ja, dann sage ich dir danke für deine Informationen und
Danke auch für das rege Zuhören und die schönen Antworten, wenn ich denn mal blöde Fragen gestellt habe.
Aber auch ein Dank an unsere Hörer, die uns hier wieder ihr Ohr geliehen haben und zugehört haben und vielleicht auch das eine oder andere mitgenommen haben, um es in ihrem Unternehmen auch sinnvoll umzusetzen. Wir freuen uns wie immer über Feedback zu dieser Folge, auch zu den anderen Folgen natürlich. Wenn ihr dort Informationen habt, Wünsche oder was auch immer, dann sendet uns diese gerne an podcast@isms-x-plane.de per E-Mail. Oder nutzt auch die Möglichkeit, auf unserem YouTube-Kanal vielleicht unter einem Video einen Kommentar zu hinterlassen. Wir würden uns freuen, wenn wir dort auch regen Kontakt mit euch halten können. Den Inhalt zu unserer Folge haben wir ja letztlich, hat Nick schon gesagt, aufgrund des A7-Bereiches aus dem Anhang der ISO-Norm entnommen. Also wenn ihr dort nochmal nachschlagen wollt, greift euch einfach die Normkapitel und geht die durch. Dort werdet ihr sinnvolle Anforderungen und vielleicht auch in der 27002 Empfehlungen zur Umsetzung derer finden, nicht wahr? Und da brauchen wir gar nichts aufzuschreiben. Und wir dürfen es leider auch nicht aus Lizenzgründen. Nutzt die Norm, sie ist dafür da und sie kann euch helfen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Ganz genau, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.
ABAT. Gemeinsam Freiräume schaffen.